Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht.
Hören Sie doch mal zu.
Es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Das ist ein bisschen wie die FFP2-Maske, finde ich.
Ja, nee, mach mal ruhig. Ist ja gut.
Wohlstandsneurotiker.
Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast.
Damit bin ich am Ende.
Willkommen bei einem neuen Podcast der Neuland-Rebellen. Mein Name ist Tom J. Wellbrock.
Und mein Name ist Roberto de la Puente. Immer schon.
Ja, immer schon. Hallo, Roberto.
Ja, hi, Tom.
Ja, wir haben ein bisschen was zu besprechen heute, fangen jetzt aber mal direkt an in eigener Sache, ausnahmsweise. Die einen oder anderen haben es entweder schon gelesen oder gesehen oder wie auch immer. Wir haben mal wieder, jetzt aber wirklich für immer und ewig, unseren Podcast-Namen geändert. Wir heißen jetzt Wohlstandsneurotiker.
Du hast selber nochmal vom Zettel ablesen müssen. Ich hab's
gemerkt. Ja, ist doch nicht so. Ja, nee, die Unterschrift, die hatte ich vergessen. Die Unterschrift, also Wohlstandsneurotiker, gestört, aber funktionsfähig. Ja.
Das stimmt. Das trifft auf jeden Fall für uns zu.
Genau, und es trifft nicht nur für uns zu, sondern, das ist auch das Schöne an dem Namen, es trifft letztlich alle.
Nein.
Was?
Gestört schon, funktionsfähig. Tüchtig, wie war's? Funktionsfähig sind nicht alle.
Nein, ich meinte auch eher, dass wir alle Wohlstandsneurotiker
sind. Ja, das ja.
Sind.
Das ja.
Ja. Vielleicht kann man, das will ich noch ganz kurz erzählen, ohne da jetzt eine große Nummer draus zu machen. Ich hatte den grandiosen Einfall, dass wir zwecks neuer Namensfindung fernab Brainstorming machen und jeder, dem irgendwas einfällt, schickt es dem anderen zu und so geht das dann hin und her und irgendwann läuft uns dann der Name über den Weg, von dem wir sagen, ja, das ist es und das war eine absolute Fehleinschätzung meinerseits.
Ja, ja.
Es hat sowas von gar nicht geklappt.
Wenn zu euch mal der Tom sagt, er möchte mit euch Brainstorming machen, sagt gleich nein. Der bombardiert euch mit seltsamsten Namen. Wir haben dann irgendwann das Telefon in die Hand genommen und dann war das in 20 Minuten war das Ding sozusagen in der Welt.
Ja, ich glaube sogar eher eine Viertelstunde. Also
ja.
Wir haben, glaube ich, 2 Wochen haben wir uns den absurdesten Gedankenmatsch hin und her geschickt.
Ja, ja, aber wie absurd.
Ja, teilweise ja völlig absurd. Wobei man sagen muss, als wir dann unser Telefonat geführt haben und dann nach einer Viertelstunde dann durch waren, haben wir zumindest aus dieser Riesenliste von Ideen letztlich 2 zusammengestückelt und daraus ist dann halt dieser Name geworden. Also von daher war es jetzt nicht ganz umsonst. Ich glaube, ohne diesen kleinen Umweg weiß ich nicht, wie wir heißen würden. Also,
naja. Das ist richtig. Das ist ja das Problem, dass wir so weit auseinander wohnen, sonst hätten wir uns wahrscheinlich zum Weißbier getroffen und hätten das sofort gehabt. Aber dann hätten wir vielleicht Weißbier-Rebellen geheißen oder was weiß ich.
Ja, und das kann es ja auch nicht sein.
Das kann es auch nicht sein.
Das kann es auch nicht sein. Nein.
Gott sei Dank wohnst du so weit weg.
Ja, neues Intro haben wir auch gemacht, habt ihr ja alle schon gehört, da habe ich mich ein bisschen ausgetobt, da gibt's, ich weiß gar nicht, insgesamt 5, 6, 8 Variationen, also mit unterschiedlichen musikalischen Hintergründen, die werdet ihr dann nach und nach alle kennenlernen. Ja, in eigener Sache machen wir ja immer zum Schluss und dementsprechend hören wir jetzt an dieser Stelle damit auch erstmal auf. Mal gucken, ob wir nachher zum Ende dann noch ein bisschen in eigener Sache was erzählen wollen und können, müssen oder ob wir das gar nicht brauchen. Aber ich glaube schon. Jetzt sprechen wir erstmal über, Politik, über Corona und über das, was die Bundesregierung so verbrochen hat, beziehungsweise was die Bundesregierung denn noch so vorhat.
Okay, da muss ich aber gleich mal nachfragen, welche Bundesregierung meinst du denn?
Ja.
Wir haben mindestens 2 davon. Eine ist Geschäftsführung sozusagen.
Ja.
Das ist die wir hatten. Das ist die Merkel-Regierung. Und wir haben ja ganz offenbar nochmal eine Regierung, die noch gar nicht im Amt ist, die eigentlich noch in Koalitionsverhandlungen steckt, aber schon mal Gesetze beschließt und Gesetze fertig macht. Das ist ein Kuriosum in dieser bundesrepublikanischen Geschichte. Das haben wir noch nie gehabt. Ich bin kein Verfassungsrechtler, aber ich glaube, dass das alles nicht ganz verfassungsgemäß zugeht. Ja. Aber man weiß es nicht, man munkelt ja nur. Man munkelt überhaupt nur noch.
Ja, also wir haben ja schon kurz das Thema angeschnitten vor ein paar Tagen und möchten an dieser Stelle erstmal darauf hinweisen, dass wir uns das Recht herausnehmen, über dieses Chaos und über dieses Novum in der bundesdeutschen Geschichte zu sprechen, auch ohne Juristen, Verfassungsrechtler oder sonst was zu sein. Wir sind zwar nur Bürger, aber wir haben trotzdem eine Meinung zu dem, was wir erleben, und wir nehmen uns das Recht raus, auch darüber zu sprechen. Und wenn uns jemand vorwerfen möchte, wir seien ja gar nicht kompetent, dann kann ich nur sagen, kompetenter als Bürger sein geht eigentlich gar nicht.
Das ist richtig. Das ist eine Unart unserer Zeit geworden. Ist das mit Corona gekommen oder war das vorher auch schon so ein bisschen da?
Ich kann mich an vorher nicht mehr so richtig erinnern.
Vorher weiß ich nicht. Gab's vorher überhaupt? Aber
ja, ich weiß es nicht.
Ja, aber auf jeden Fall ist es da so, dass man irgendwie immer Fachmann und Experte sein muss, um zu bestimmten Dingen zu reden. Ich darf also nicht über Gesundheit mitreden, obwohl ich ja gesund bin. Also ich selbst, also ich halte mich jetzt dafür gesund einfach. Aber da darf ich nicht mitreden, weil ich bin kein Gesundheitsexperte.
Ja, auf der anderen Seite dürfen wie Pia Lamberti, die seit 8 Jahren Schwachsinn über Verschwörungstheorien in die Welt setzt, die wird dann als Expertin bezeichnet. Also das stimmt.
Die wird den passenden Schulabschluss haben.
Ich weiß das gar nicht, aber ich frage mich, wie man sich 8 Jahre lang mit Verschwörungstheorien beschäftigen kann und so einen dermaßen dünnen, oberflächlichen, strukturlosen und ich weiß nicht, was noch alles mir da an Attributen einfällt, Schwachsinn absondern kann. Acht Jahre, das ist eine lange Zeit.
So oder so, ohne Verfassungsrechtler zu sein, ohne Juristen zu sein, sprechen wir also über den Sittenverfall ist ja fast gar nicht das richtige Wort, sondern wir reden über den Verfall der demokratischen Strukturen in diesem Lande.
Genau.
Das erleben wir seit langer Zeit. Wir haben über viele Monate über die MPK, wie man es ja nennt, ja, Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen, die auch keinen Verfassungsrang hat, aber die einfach mal am Anfang sogar am Bundestag vorbei Dinge beschlossen hat.
Ja, MPK klingt so ein bisschen wie Maschinengewehr,
finde ich. Richtig, ich finde, das ist eine schöne Abkürzung. Wir haben ja sowieso so viele Abkürzungen, aber dazu schreibe ich demnächst mal was.
Okay.
Aber MPK, du hast recht, das klingt nach einem Maschinengewehr. Das dachte ich anfangs auch, als ich das gelesen habe. Und dachte, okay, das wäre natürlich auch eine Variante. Man könnte Infizierte erschießen. Aber
für das Thema sind wir, glaube ich, so rund ein halbes Jahr zu früh dran.
Das ist richtig, das steht noch an.
Ja.
Wobei es da nicht die Infizierten sind, sondern die anderen bösen Menschen. Du weißt schon, wen ich meine. Die sind ja gar nicht krank, aber sie sind auch nicht gestochen. Aber ich will das gar nicht vertiefen, das Thema macht mich
gerannt. Genau, kommen wir mal drauf zurück, zwei Bundesregierungen.
Zwei Bundesregierungen haben wir. Wir gucken dabei zu, wie diese andere Bundesregierung, die gewählt wurde, wir sagen mal, die wurde gewählt, es wurden verschiedene Parteien gewählt und sie glauben, diese Konstellation sei gewählt worden, was ich aber nicht denke.
Ja.
Die sind noch gar nicht, die haben noch gar keinen Koalitionsvertrag. Sind noch gar nicht so weit.
Nö.
Man liest auch so, es gibt noch so ein bisschen Ungereimtheiten und so weiter. Aber das Seuchenschutzgesetz haben sie schon mal verändert.
Ja.
Ja, das haben sie schon mal angeregt und haben es im Bundestag gegeben. Interessanter Vorgang. Ein anderer interessanter Vorgang, der sich ereignete, war dieser Mertens von der STIKO sitzt in einer Talkshow bei Lanz und erzählt da, dass die STIKO dann doch die Empfehlung ab 18 Jahre zur Boosterimpfung herausgeben wird.
Ja.
Interessant. Also ich meine.
In der Talkshow.
In der Talkshow. Aus Gründen der
offizielleren Rahmen kann es ja kaum
geben. Es kann es kaum geben, ja. Man hat vorher schon immer gesagt, dass diese Talkshows natürlich plötzlich einen Rang oder einen Platz einnehmen in dieser Gesellschaft, den sie gar nicht haben dürften.
Ja.
Aber ich bin schon sehr dafür, dass man aus Gründen der Fairness die Viertimpfung bei Maischberger verkündet, die Fünftimpfung bei Illner und die Sechstimpfung bei Blasberg.
Genau.
Und wenn es die Siebtimpfung gibt, dann bewerben wir uns drum, dass es bei uns sagen wird.
Ja, die siebte ist ja noch längst nicht die letzte.
Abgesehen
davon, die letzte Plasberg-Sendung, sollten wir irgendwann mal wieder zu sowas Ähnlichem wie Demokratie oder humanistischer Gesellschaft zurückkehren oder so, würde ich die letzte Sendung, in der auch Svenja Flasspöhler zu Gast war, die würde ich ganz
gerne... Eine äußerst zu schätzende Frau, muss
absolut,
ich sagen.
Absolut, absolut. Aber sie war natürlich komplett allein, das ist ja auch das Prinzip, um das es geht. Und die Art und Weise, aber wie in dieser Sendung, inklusive des Moderators, der sich ja überhaupt nicht zurückgehalten hat. Also der ist ja völlig außer Kontrolle gewesen im Prinzip. Also diese Sendung sollte in einer zukünftigen humanistischen demokratischen Gesellschaft in Schulen gezeigt werden und diskutiert werden, um zu besprechen, wie lupenreine Propaganda funktioniert.
Definitiv.
Also es ist wirklich, du weißt ja, ich gucke viel von diesen Talkshows, weil ich dann ja auch
viel zu viel.
Ja, ich mache dann ja auch Sendungen dazu und suche mir dann so bestimmte Dinge raus, die andere vielleicht nicht sofort sehen. Und das mache ich im Prinzip auch gern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen,
Masochist.
Ja, das sagen sie ja alle. Aber ich bin ja trotzdem froh, dass dann die Leute sich auch freuen, wenn sie das dann sehen und so. Ist ja auch egal. Jedenfalls sowas habe ich wirklich. Habe ich noch nicht gesehen. Also es ist unglaublich. Also ja, mehr Propaganda geht wirklich nicht. Aber das also, nur am Rande.
Ja, es ist offenbar auch erstaunlich, dass du Mitte 50 sein musstest, um Dinge zu sehen, die du noch nicht kanntest. Das ist auch erstaunlich. Also man lernt im Grunde immer noch was dazu. Ja. Das will ich damit sagen.
Ja,
ja, ich habe danach gelesen in den Netzwerken von ganz vielen Leuten, wie kann man nur so jemanden einladen? Wieso gibt man so jemanden überhaupt die Möglichkeit, etwas im Fernsehen zu sagen? Wie kann man dieser Frau eine Plattform geben? Solche Leute gehören nicht eingeladen. Mhm. Solche Meinungen dürfen überhaupt nicht aufs Tapet, bla bla blub.
Ja, ja.
In diese Stoßrichtung ging es. Also mit anderen Worten, man hätte doch gern eine Gleichschaltung, man hätte doch gern eine Medienlandschaft, in der alle dasselbe sagen. Wir ziehen ja alle am gleichen Strang. Also das geht überhaupt nicht, dass jemand eine andere Meinung hat. Das ist also ganz klar ein Bekenntnis zur Nicht-Demokratie.
Genau. Der Tagesspiegel ist ja auch wieder ganz vorne dabei gewesen. Der hat dann gleich noch Kubicki dann mit und ich glaube Brecht sogar. Der
Jan Wagenknecht,
Wagenknecht natürlich, genau. Das ist wirklich schon faszinierend. Und deswegen, zuerst dachte ich auch so, ja, soll ich jetzt dieses Video mit Pia Lamberti und Mai T wirklich machen? Die beiden sind doch im Prinzip sowas von durchgeknallt. Auf der anderen Seite glaube ich, in diesem Video gezeigt zu haben, was die meisten gar nicht gesehen haben, weil sie natürlich die Sendung gar nicht gesehen haben, aber auch die, die sie gesehen haben, wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, dass nämlich die beiden genau das Gleiche besprochen haben, was man für Leute mit, jetzt wird's wissenschaftlich, Leute mit komischen Haltungen einlädt. Und das sollte man doch überlassen, damit auch ein vernünftiger Diskurs zustande kommt. Zum Beispiel über Meinungsverschiedenheiten zwischen Karl Lauterbach und Mai T. Da denke ich mir, okay, also wenn das jetzt der offizielle Diskurs sein soll, dann sind wir wirklich am Arsch.
Ja, ja, also man hat das ja schon in Vor-Corona-Zeiten als einen Meinungskorridor bezeichnet. Da geht links und rechts gehen Türchen ab, aber die führen eigentlich immer in den gleichen Raum. Wie das geht, das muss uns ein Architekt erklären.
Das ist die Matrix.
Ja, vielleicht. Aber Korridor wäre noch eine schöne Sache, wenn wir einen hätten. Was wir haben, ist ein Meinungsnadelöhr.
Ja.
Ja. Man kann sich da drin gar nicht mehr bewegen. Ja. Und solche korpulenten Menschen wie ich mit einer sehr korpulenten Meinung, nennen wir es mal so, haben in diesen Öhr überhaupt keinen Platz mehr.
Ja. Ja, ja, deswegen machen wir ja das, was wir machen, ne? Wohlstandsneurotiker, wie wir sind. Aber vielleicht nochmal zurück zum Ausgangspunkt, auch die Frage nach draußen. Wir haben ja definitiv auch Hörer, die sich da wahrscheinlich oder ganz bestimmt besser auskennen als wir. Wie ist eigentlich tatsächlich jetzt der Status? Also ich weiß, dass die geschäftsführende Regierung theoretisch wohl noch alles machen könnte, dass es aber mehr oder weniger so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass man das dann eher nicht macht.
Die machen, für dieses ungeschriebene Gesetz machen sie sogar schon viel.
Ja, und gut, sie greifen natürlich auch verbal extrem in die Koalitionsverhandlungen ein. Weil sie natürlich auch, sie fordern dann strengere Maßnahmen und jetzt mit den Inzidenzen und das kann man nicht machen. Und letztlich führen sie eigentlich die angehende Bundesregierung, solange das noch irgendwie geht, quasi am Nasenring durch die Manege. Und wollen jetzt ja, glaube ich, auch im Bundesrat dann gegen den, wir zeichnen auf, am 18.11. Heute hat sich die künftige Bundesregierung sozusagen, also quasi faktisch getroffen, um jetzt schon wieder neue Gesetze, Verordnungen, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, Gesetze, Verordnungen, wo leben wir eigentlich, auf den Weg zu bringen. Und die Opposition, also die Noch-Regierung, die ja auch gleichzeitig Opposition ist, ist schon ziemlich schizophren, ne? Hat angekündigt, dass sie also im Bundesrat das Ganze torpedieren wird. Ich glaube, sie hat da, ich weiß gar nicht, ob sie da Chancen hat. Ich meine, auch im Bundesrat hat die jetzt, also die zukünftige Regierung, die ja noch keine ist, glaube ich, eine Mehrheit gegenüber der jetzigen Regierung, die ja Opposition ist. Gott, ist das durchgeknallt.
Das ist durchgeknallt. Also ich muss sagen, ich sehne mich ein bisschen nach nach der Wirklichkeit einer Bananenrepublik. Natürlich auch, weil das Wetter wärmer ist und weil es Bananen gibt. Aber ich muss sagen, so eine klare Strukturierung mit einem starken Mann im Staat ist doch schon übersichtlicher als diese komische Form der Tyrannei, die wir heute haben. Und nein, ich meine nicht die Tyrannei der Minderheit. Sondern
auch nicht der Ungeimpften.
Auch nicht der Ungeimpften, nein. Ja. Die meine ich nicht, sondern ich meine diese Tyrannei aus Bürokraten, aus Apparatschiks, aus Menschen, die ihr Leben lang in der Politik ihr Geld verdient haben oder anders gesagt mein Geld verdient haben. Und
dein Geld die, ausgegeben haben.
Ja, das auch, aber erstmal eingenommen haben, das ist ja das Schlimme. Die mir aber sagen, wie ich mich aufstellen muss, um überhaupt noch als Mensch wahrgenommen zu werden in dieser Gesellschaft. Mensch, bin ich das noch? Aber das ist ein anderes Thema. Ich will das gar nicht so sehr vertiefen. Ich hadere sehr damit. Wir haben uns neulich unterhalten. Ich merke das nur an. Ja, dieser Zustand macht mich krank. Definitiv. Und ich bin sicherlich nicht der Einzige. Aber wir haben es hier mit Leuten zu tun, die das reale Leben nicht kennen. Und und die jetzt quasi dieses Land in eine Unordnung hinüberführen, die sie Ordnung nennen. Das ist ja das Perfide an der ganzen Nummer.
Es ist tatsächlich so, dass wir vor dieser ominösen Bundestagswahl mehr oder weniger von einer Blase regiert wurden, die tatsächlich mit der Realität der Menschen im Land überhaupt nichts zu tun hat. Und die hat sich dann jetzt auch nochmal wie so ein Virus geteilt und hat sich jetzt in zwei Blasen aufgeteilt.
Naja, man hat
noch
hinein
weiter von der Lebensrealität der Menschen entfernt.
Man hat hineingestochen und das hat sich entzündet.
Ja, genau. Also es ist im Prinzip eitert es. Also
ganz schlimm.
Ja, was da rausläuft an Suppe.
Oh, gelb und grün und rot teilweise.
Ja, doch ein bisschen Blut dabei. Es ist wirklich.
Und weißt du, was das Schöne ist? Wenn diese Säfte rauskommen, rot, grün, gelb, die kommen ja dann da raus. Das ist ja total eklig. Aber wenn man dann da mit dem Finger hinfasst und man mischt das so ein bisschen, weißt du, was rauskommt? Braun. Braun.
Ich dachte, die neue Bundesregierung. Aber das ist wahrscheinlich kein großer Unterschied.
Nein.
Ja, es ist wirklich für mich auch eine groteske Situation. Man weiß auch gar nicht, wer hat jetzt überhaupt was zu melden? Also ich meine, ich fand es schon beeindruckend, dass Jens Spahn, der ja nun Gesundheitsminister und Opposition gleichzeitig ist, kürzlich gesagt hat.
So habe ich es noch gar nicht gesehen, aber du hast ja recht. Du hast ja recht.
Der also kürzlich gesagt hat, seine letzte Amtshandlung sei eine Verbesserung des Gesundheitssystems.
Ja. Das hätte seine erste sein können. Ne?
Aber, müssen sein müssen. Also faszinierend. So nach dem Motto, also ich kann jetzt im Prinzip nichts mehr machen, aber offiziell habe ich noch die Kompetenz. Und jetzt sage ich noch mal, was ich auf jeden Fall hätte machen sollen, aber jetzt ja auch gar nicht mehr machen kann. Es aber auf jeden Fall wollen würde, wenn ich denn nicht in der Opposition wäre als Gesundheitsminister. Es ist auch schwierig für die Beteiligten. Man muss es auch so mal sehen, glaube ich. Es ist für sie auch nicht einfach, Roberto.
Ja, aber du verstehst, dass ich mein Mitleid, wie soll ich sagen, mir sehr gut einteilen muss. Und ich bin momentan auch so ein bisschen auch mit mir selbst mitleidig beschäftigt. Die Situation ist miserabel. Das ist der eine Punkt. Mir tun auch alle leid, die diskriminiert werden. Mir tun auch die Leute leid, die nicht diskriminiert werden und guten Menschseinssinn und das eigentlich gar nicht mitspielen wollen. Mhm. Und da ist für solche Arschlöcher, Entschuldigung. Also sagen wir mal, für gewisse Arschlöcher, ich werde es nicht definieren, ist mein Mitleid dann, ich würde mal sagen, aufgebraucht.
Genau, ja? Also wir meinen jetzt Arschlöcher so ganz allgemein, nicht konkret.
Medizinisch gemeint.
Genau.
Ja, genau. Wir sind keine medizinischen Fachleute, aber wir können ein Arschloch ganz gut von einem Bauchnabel unterscheiden. Das können wir.
Ja.
Ohne also, Mediziner zu sein.
Ohne Kontaktlinsen dürfte mir selbst das schwerfallen. Aber prinzipiell hast du recht, ja. Ja.
Das ist richtig.
Gut, also wie gesagt, an die Leute da draußen, vielleicht könnt ihr uns mal ein bisschen helfen, was jetzt den aktuellen Status dieser bizarren Regierungskonstellation angeht. Du hattest vor kurzem am Telefon noch darüber gesprochen, das fand ich auch sehr interessant, das würde ich jetzt hier gerne rüberziehen, was für einen Wert eigentlich Gesetze, also jetzt nicht nur Grundgesetz oder Verfassung, sondern Gesetze an sich haben. Vielleicht möchtest du dazu mal das ein oder andere raushusten.
Ja, als Laie sage ich ja, das Wort Gesetz kommt ja wahrscheinlich daher, dass man im Deutschen dachte, das ist etwas, was gesetzt ist. Ja, das steht fest. Ja. Natürlich kann man Gesetze ändern. Ich weiß aber nicht, ob es in der Natur der Dinge liegt, dass man ein Gesetzeswerk schafft, solchen Schutzgesetz in diesem Fall, das quasi sich über Nacht ständig ändert. Und da, wo es nur noch eine Formalie ist, im Bundestag das einzureichen. Das würde ich als einen Verordnungskatalog halten, also den man jederzeit
durchzureichen, muss man ja sagen.
Durchzureichen, ja, ja. Das ist ein Verordnungskatalog. Wir leben auch, habe ich so den Eindruck, jedes Bundesland macht da so seine Regeln und jetzt ist die pandemische Notlage, wird ja dann offenbar, wird die abgesagt, man weiß es ja noch gar nicht so genau, aber wahrscheinlich schon. Man macht aber dann einfach mal noch einen neuen Anordnungskatalog für die verschiedenen Bundesländer, es klingelt.
Ja, ich mache das Handy mal aus.
Ja. Ja, darf ich wieder?
Ja, klar.
Ja, also wir leben in einem Anordnungsstaat. Ich meine, ich habe das auch schon gesagt in meinem Umfeld und dann sage ich, ja, wir leben in einem Anordnungsstaat. Da gibt's ganz viele Leute, die guten Gewissens sind, dass in diesem Land noch alles mit rechten Mitteln zugeht und so weiter. Das war ich ja vor Corona schon gar nicht der Ansicht. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und die sagen, nein, das ist doch keine Anordnung, natürlich das Gesetz. Und da kam, habe ich dann auch zu hören bekommen, bist du gar kein Jurist? Ja, natürlich bin ich kein Jurist, aber das kann ich ja trotzdem wissen. Ja, kriegst doch mit. Ja.
Ja, ich bin auch kein Bundestrainer und kann trotzdem eine Meinung zum Spiel der Nationalmannschaft haben.
Wir haben 80 Millionen davon im Land. Ja, eben. Und wir haben auch 80 Millionen Virologen.
Das war klar.
Ja, ehrlich. Warum verdammt nochmal haben wir nicht mal 80 Millionen Verfassungsrechtler? Das wäre mal eine schöne Sache.
Ja, sehr schön. Ja? Ja, 80 Millionen Verfassungsrechtler. Obwohl, ob das jetzt gut wäre, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also,
naja, es ist auch bei 80 Millionen Bundestrainern nicht immer gut.
Eben, und bei 80 Millionen Virologen siehst du ja auch, was dabei rauskommt. Ja, es bleibt letztlich von der Demokratie dann nicht mehr viel übrig. Aber es stimmt natürlich, was du sagst. Gesetze hatten, man muss ja wirklich vor der Krise und nach der Krise schon fast sagen, vor der Krise, ich sag auch nicht Pandemie, also ich bin da immer noch nicht überzeugt davon. Vor der Krise hatte ich den Eindruck, dass ein Gesetz etwas mehr oder weniger in Stein gemeißeltes ist, dass, wenn man es ändern will oder rauskicken will oder was Neues einbringen will, lange Verfahren erstmal voranstellt und Entscheidungsfindungen, Kompromisse, juristische Bewertungen,
Expertisen
von Verfassungsrechtlern, von anderen Juristen, von Richtern, von Anwälten vielleicht.
Von Sachverständigen, je nachdem, was halt da verändert werden soll.
Genau, sachverständige Arbeitsgruppen, weiß der Henker was nicht alles. Also Gesetzgebungsverfahren habe ich bisher als etwas relativ Anspruchsvolles und auch sehr Endgültiges, also was heißt endgültig, also zumindest langfristig gedacht, wahrgenommen.
Und ja, aber das ist eine Alterssache, das sage ich dir offen und ehrlich. Du hast das als was Anspruchsvolles wahrgenommen, das habe ich in den letzten 15 oder 20 Jahren schon nicht mehr. Wie viele Gesetze wurden im Vornherein kassiert? Ich meine, nur Mietpreisbremse, so heißt es ja, erinnere dich dran. Da gab es Verfassungsrechtler, die gesagt haben, das wird schwierig werden mit dieser Art von Gesetz. Und so war es dann letztlich auch.
Ja, schon, ja? Aber es hat zumindest eine Weile gedauert. Man hatte
das
zumindest das Gefühl, dass jetzt auch über dieses Gesetz wirklich mit Expertise gesprochen
wird. Ja, aber ich rede ja, du sagst ja anspruchsvoll. Ich möchte es anders konkretisieren. Die Stümper haben sich vorher mehr Zeit gelassen. Jetzt haben sie es auch noch eilig. Das ist das Problem.
Ja, okay, können wir uns gerne drauf einigen. Aber tatsächlich, ich meine, das Infektionsschutzgesetz, das wäre wirklich mal interessant zu wissen. Wir können ja mal nach draußen fragen. Wisst ihr, wie oft das seit Einführung oder Installation, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, wie oft das geändert wurde?
Ich kann es da nicht beantworten. Vielleicht kann
ich weiß es auch nicht.
Ja?
Aber es wurde geändert, ja immer mal.
Ja.
Und jetzt kriegen wir ja schon wieder Neues, weil jetzt ja die epidemische Notnagellage ausrollt. Und jetzt kriegen wir also wieder Neues.
Ja.
Also ich muss immer, wenn ich nachlese, frage ich mich, lohnt sich das jetzt zu lesen oder ist das morgen doch schon wieder anders?
Nein, das hat ja damit zu tun, weil ja die Pandemie der ungeschminkten,
ich weiß nicht, ob wir den auf YouTube bringen können.
Also der Ungetümen. Haus,
der Ungetümen, ja.
Ja, irgendwie sowas. Ja, das ist ja, die Sache ist ernst. Es liegen zwar jetzt auch mittlerweile schon in den Krankenhäusern, erstaunlich, ich habe das mir sagen lassen, in den Krankenhäusern liegen mittlerweile auch dreifach Geimpfte schon. Ja. Und jetzt finde ich erstaunlich, weil der Booster ja muss ja relativ neu sein. Ich meine, den gibt's ja noch nicht seit 2 Jahren oder so, sondern den gibt's ja erst seit ein paar Wochen. Und da liegen die Leute schon im Krankenhaus damit.
Ja.
Aber die Impfung. Ich möchte erwähnen, aber die Impfung ist sicher, gell? Also nicht, dass du den falschen Eindruck von mir bekommst. Die Impfung ist natürlich sicher. Sicher, ich, unsicher.
Ja, ich, Gesetze, Verordnungen, also es wird nach Lust und Laune gemacht und es macht irgendwie auch jeder, wie es ihm gerade gefällt. Und das Fatale daran ist eben tatsächlich, dass Grundrechte und grundsätzliche Rechte dabei mit einer Selbstverständlichkeit ausgehebelt werden.
Ja.
Also das ganz kurz noch, das finde ich wirklich faszinierend. Also in dieser Propaganda hart aber fair Sendung war ja auch der Weil zugeschaltet und der hat also wirklich völlig ungeniert und auch unwidersprochen, also beziehungsweise Fasspöhler, ich weiß gar nicht, wie die jetzt reagiert hat, hat wahrscheinlich mit den Augen gerollt oder so. Also der hat mit einer absoluten Selbstverständlichkeit gesagt, ja, also wir haben dann jetzt demnächst Lockdown für Ungeimpfte und so muss das auch sein.
Ja,
also,
ja.
Also vorhin habe ich mit zwei Kollegen gesprochen und der eine von beiden, der sagte dann, er versteht gar nicht, warum die Leute, die sowas raushauen, also das ist ja hochgradig verachtend und totalitär, das kann man ja überhaupt nicht anders sagen, also faschistoid darf man schon wieder nicht mehr sagen, aber könnte man durchaus auch tun, ob die Leute nicht einen einzigen Gedanken daran verschwenden, dass dieser totalitäre Zustand im besten Fall für uns irgendwann mal vorbei ist und sie sich dann dafür rechtfertigen müssen.
Ja. Das ist richtig. Ich verstehe das auch nicht. Man hat mir ja auch gesagt, also Vergleiche mit damals gehen gar nicht. Das geht nicht. Ich sag doch, das geht und ich finde, das ist sogar notwendig, denn die Attribute, die man an Bevölkerungsgruppen verteilt, damals wie heute, die man, also an Bevölkerungsgruppen, die man verachten möchte oder ausschließen möchte, wie auch immer man das jetzt sagen will, die sind schon ähnlich. Man hat den Leuten unterstellt, sie seien unhygienisch auf gewisse Art und Weise. Man hat ihnen unterstellt, sie sind bösartig.
Gefährlich.
Man hat ihnen gefährlich. Vor allem, egozentrisch. Hm. Ja. Ja, die sind also so komisch, die machen ja ihr eigenes Ding und so. Weißt du, das ist schon ähnlich. Also die Art und Weise, wie man damals und heute Bevölkerungsgruppen an den Pranger stellt und für gefährlich hinstellt, das sind dieselben.
Ja,
also, Punkt. Das sind dieselben.
Ja, das ist sowieso, ich würde das auch gerne nochmal wiederholen. Wir haben das in dem Podcast, ich glaube, nie wieder alles nur Folklore oder so ähnlich hieß der, glaube ich.
Ja.
Hatten wir das Thema schon mal. Also unsere Stammhörer werden es wahrscheinlich kennen, die können jetzt vorspulen oder so. Aber ich möchte es tatsächlich nochmal kurz hervorheben, weil das auch immer wieder Thema ist in der allgemeinen politischen Bewertung, was man jetzt darf oder was man nicht darf und vergleichen oder nicht vergleichen darf. Das machen wir jetzt hier nochmal ganz kurz. Es gibt die Gleichsetzung, das ist ja das, was unterstellt und behauptet wird, eine Gleichsetzung mit der Zeit der Konzentrationslager ist definitiv nicht zulässig. Zum jetzigen Zeitpunkt einfach falsch, nicht zulässig und tatsächlich verharmlosend gegenüber dem, was in der schlimmsten Zeit des Nationalsozialismus stattgefunden hat. Gleichsetzung. Aber ein Vergleich ist keine Gleichsetzung. Ein Vergleich ist grundsätzlich ein Mittel, um zwei Dinge auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu untersuchen. Deswegen habe ich, glaube ich, auch in diesem Podcast gesagt oder irgendwo geschrieben oder auch gelesen, ich weiß nicht mehr, man kann und soll sogar Äpfel mit Birnen vergleichen. Man stellt fest, dass sie unterschiedlich schmecken, dass sie unterschiedlich geformt sind und wahrscheinlich gibt es sie auch schon unterschiedlich lange. Man stellt aber darüber hinaus fest, dass es beides Früchte sind. Und dementsprechend ist ein Vergleich sogar notwendig, Insbesondere, wenn man Unterschiede und Nicht-Gemeinsamkeiten herausarbeiten will. Eigentlich müsste jeder, der sagt, man kann doch die heutige Zeit nicht mit dem Nationalsozialismus gleichsetzen, müsste im nächsten Teil des Satzes sagen, aber vergleichen sollten wir es mal, damit wir auch wirklich herausarbeiten können, dass es wirklich nicht gleichzusetzen ist, weil die Unterschiede so groß sind. Aber dann kommt der womöglich, wenn er dann mit den Vergleichen anfängt, auf die Idee, dass es eben doch Parallelen gibt.
Ich möchte das bildlich anders malen. Du hast gesagt, Äpfel, Birnen, man merkt, dass die unterschiedlich schmecken, vielleicht auch eine bisschen andere Konsistenz und Textur auf der Zunge haben, ganz klar. Aber was man auch merkt ist, man kann Apfel oder Birne nehmen und kann sie dem Gegenüber schön ordentlich an den Kopf schmeißen. Und das tut beides weh.
Ja.
Und dafür sind diese Vergleiche da. Sie sollen etwas an den Kopf werfen und der andere soll sagen, upla, was war denn das jetzt?
Ja, genau.
Das ist der Punkt.
Ja, das ist ein schönerer Vergleich, in der Tat, genau. Und
dafür bin ich da.
Also, ich weiß.
Du siehst gut aus und ich bin intelligenter.
Ja, also deswegen sage ich wirklich, all jene, die diese Vergleiche moralisch verbieten oder sich darauf nicht einlassen wollen, haben eigentlich das Problem, selbst wenn sie es vielleicht gar nicht merken, dass ihnen die Sache eigentlich zu heiß ist, weil zu viel Gemeinsames dabei rauskommen könnte.
Ja. Gleichwohl, aber du hast recht, das wird hinausposaunt. Es gibt, selbst Drosten ist gar nicht mehr der Ansicht, dass wir hier eine Pandemie der Ungeimpften haben.
Den verstehe ich sowieso nicht, den Typen.
Das ist auch ganz komisch. Also der ist, ich denke, es hat auch mit seinem Stuhlgang zu tun. Aber das ist meine Theorie, muss nicht richtig sein. Ja, ich bin übrigens auch kein Stuhlgang-Experte, muss ich auch sagen.
Ja.
Bin ich nicht. Ich habe zwar einen, aber ich kann nicht viel dazu sagen.
Ich hoffe, ja.
Ja, Gott sei Dank. Ja. Und das sind ja mehrere Virologen, Experten, die tatsächlich sagen, das ist von der Pandemie der Ungeimpften zu sprechen, ist nicht richtig. Ja, das stimmt nicht. Es ist nicht so, dass sie sagen, es ist andersrum oder so, das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Es gibt sowohl als auch. Aber Jens Berger arbeitet das immer ganz gut raus, die Inzidenzen zwischen Geimpften und Ungeimpften, warum die höher sind bei Ungeimpften, hat natürlich auch mit der Teststrategie zu tun. Bei den ungeimpften Inzidenzwerten sind übrigens auch die Kinder mit drin, die nicht geimpft sind und bei denen die Inzidenzraten relativ hoch sind. Das ist schon, das kann man nicht vergleichen. Ja. Interessant war übrigens, weil wir bei diesem Thema sind, wenn wir es vielleicht auch nicht ganz vertiefen wollen, ZDF, was gibt's denn da? Report Mainz, glaube ich, heißt das Ding. Da zeigen sie schön auf einem Meme, dass die Impfquote in Spanien und Portugal so hoch ist und dass da die Inzidenzen so niedrig sind.
Ja, könnte Gibraltar, ne?
Ja, das ist was anderes. Da ist es ja anders. Da ist die Impfquote bei 100% und die Inzidenz ist bei 1000 oder so. Also das ist auch eine kleine Bevölkerung, heißt ja aber trotzdem nichts. Theoretisch müssten die Leute ja safe sein. Sind sie aber nicht. Aber in Spanien ist die Inzidenz niedrig, in Portugal ist sie niedrig, da ist es jetzt auch wärmer, sagt natürlich keiner dazu. Und dann sagen sie, hohe Impfquote bedeutet niedrige Inzidenz. Was sie aber rauslassen, sind so Länder wie Dänemark oder Irland, wo die Impfquote wesentlich höher ist als hier und wo die Inzidenz auch wesentlich höher ist als hier. Das ist so, da wird ganz selektiv wahrgenommen und ausgewählt und das nennt man dann Informationspflicht.
Ja, aber das ist ja sowieso, ich meine, das Thema, ich weiß gar nicht, ob wir es beim letzten Mal auch schon hatten, es wurde vor 2 Monaten, glaube ich, vollmundig mit breiter Brust verkündet, dass die Inzidenz isoliert betrachtet keine wesentliche Rolle mehr spielt, sondern dass man sie im Zusammenhang zum Beispiel mit den Hospitalisierungen und den Belegungen der Intensivstation betrachten muss. Seit 4 Wochen allerdings lese ich im Wesentlichen in 9 von 10 Meldungen nur von der Inzidenz.
Ja.
Nicht von der Krankenhausinzidenz, nicht von der Hospitalisierungsquote oder so, nur von der Inzidenz. Und erneut, auch das ist ja mittlerweile alles, es ist ja alles längst geklärt eigentlich. Inzidenz bedeutet nun mal nicht Krankheit. Du kannst eine Inzidenz von 1000 haben. Wenn nur 2 Leute krank werden, interessiert das keine Sau. Und all das, und jetzt kommen wir meiner Meinung nach auch zu dem Punkt, den wir wirklich dringend nochmal besprechen müssen. Diese Geschichte Pandemie der Ungeimpften. Es waren ja Werkvertragsarbeiter waren schon die Sündenböcke und Urlaubsreisende, die zurückkommen, waren die Sündenböcke. Jugendliche waren die Sündenböcke. Kinder waren die Sündenböcke. Rentner waren die Sündenböcke. Also wir sind da ja sehr, sehr flexibel gewesen in den letzten anderthalb Jahren. Jetzt im Moment sind es eben Ungeimpfte. Und ich schicke mal eine Warnung raus an die Leute, die da draußen sitzen und sich im Moment vielleicht sicher fühlen. Das kann in ein, zwei Monaten schon ganz anders aussehen.
Ihr seid die Nächsten.
Womöglich seid ihr dann nämlich die nächsten Sündenböcke. Ja. Und was ich nicht verstehe, also was ich irgendwo schon verstehe, weil natürlich insbesondere die Medienlandschaft ist eine Propagandamaschine, wie es sie vielleicht noch nie gegeben hat. Also das da lege ich jetzt mal Superlative an. Von daher funktioniert's. Aber dass die Leute immer noch nicht kapieren, dass diese Sündenbock-Benennung völlig willkürlich ist und überhaupt keine sachliche Grundlage hat. Ich meine, diese Aussage, wer sich impfen lässt, schützt sich und andere, da geht es doch schon los. Das ist doch Schwachsinn.
Natürlich. Jetzt ist ja in der Rede, der Bund soll sich um eine partielle Impfpflicht für Pflegekräfte, Krankenhaus, Altenheim, Behinderteneinrichtungen sollen sich drum kümmern.
Mit oder ohne Applaus?
Also es gibt wohl Landstriche, in den Medien liest man immer im Osten, der Osten ist ja immer der Böse.
Ja.
Da ist wohl halbe Belegschaften in alten Pflegeheimen nicht geimpft. Da soll jetzt eine Impfpflicht her. Es ist natürlich auch wichtig für alte Leute in so Einrichtungen zu wissen, dass sie sich dann später an einem Geimpften angesteckt haben und nicht an einem Ungeimpften. Aber das sage ich jetzt ganz
trocken.
Obwohl
sie selbst und geimpft sind, natürlich.
Ja, ich muss sagen, da lache ich nicht mal mehr mittlerweile. Das Thema, das beschäftigt mich sehr. Also du darfst natürlich lachen, das würde ich dir nie verbieten.
Das ist
auch. Aber das sage ich mit einer gewissen Verachtung und auch, ja, sorry, auch mit einem gewissen Hass. Das kannst du ruhig so im Podcast lassen, denn das, was hier erzählt wird, ist halt frappierend. Das ist schön, weil wenn jetzt da eine Impfpflicht kommt, dann werden viele Altenpflege wegfallen und einen anderen Beruf sich suchen. Die alten Leute müssen aber versorgt werden. Im Regelfall ist es so, dass Altenheime ihre älteren, sind ja nur alte, ihre alten, wie sagt man da, ihre Insassen, wollte ich fast sagen. In der Pandemie waren es auch Insassen, die durften ja quasi nirgends mehr hin und durften auch nicht besucht werden, aber ihre Bewohner schicken die dann
kaserniert,
im Regelfall,
hätte ich jetzt gesagt.
Kaserniert, ja. Sie schicken sie dann im Regelfall ins Krankenhaus.
Ja.
Das ist dann der Punkt, dass die Impfpflicht unter Umständen auch dazu führt, dass die Krankenhäuser voller werden, weil man muss ja irgendwo hin mit den alten pflegebedürftigen Leuten. Aber gut, sollen sie machen. Sie werden, es ist ja, ich möchte noch einen Punkt sagen, bevor ich mich zu sehr aufrege. Wir können gerne mal ich sag's jetzt mal so, ich werde in einigen Wochen sicherlich freier sein, über dieses Thema zu sprechen. Du hinterfragst es nicht, du weißt es, die anderen nicht. Mhm. Und dann können wir uns gerne da angeregt darüber unterhalten.
Ja, das machen
wir. Das wird uns auch noch länger beschäftigen.
Ja.
Aber wenn man jetzt eine Impfpflicht für Pflegende einführen will, dann ist das der falsche Begriff. Wir sprechen von einem Impfabo für Pflegende.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt nicht alle Pflegekräfte sofort wegfallen. Viele sind ja geimpft. Die werden das auch beim dritten Mal machen, boostern und so. Und viele, die noch nicht geimpft sind, werden sagen, ja, dann mache ich's halt und so. Aber wenn das Ding über Jahre so geht, oder sagen wir nur über 2 Jahre so geht, dann wird der Abgang aus diesem Bereich folgen. Und die Krise wird später im Krankenhausbetrieb oder im medizinischen Betrieb noch viel größer sein. Aber vielleicht ist das ja auch gewollt.
Naja, es geht ja noch weiter. Das Szenario ist ja durchaus realistisch, was du da beschreibst. Und du kannst davon ausgehen, dass das Ganze dann natürlich nochmal eskaliert, wenn sich die Anzahl des Impfversagens, ich finde immer diesen Begriff Impfdurchbrüche so scheiße irgendwie. Das ist so wie Entsorgungspark statt Mülldeponie.
Also ja, für mich klingt es positiv eigentlich auch.
Ja, ja, eben, das ist ja Sinn der Sache. Das ist ja auch der Entsorgungspark.
Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, scheint zu laufen.
Ich dachte irgendwie an Magendurchbrüche, fand ich
auch so toll. Böse Sache.
Ja, wie auch immer. Wenn sich dann also herausstellt, dass die Erfolgsquote der Impfung, nennen wir es einfach mal so, deutlich geringer ist, als uns versprochen wurde. Zu Anfang wurde uns ja versprochen, auch wenn das heute natürlich gern geleugnet wird, wenn wir erstmal einen Impfstoff haben, dann ist die Pandemie vorbei und dann geht's allen super. Jetzt stellt sich heraus, das stimmt nicht so ganz. Eigentlich stimmt es sogar noch deutlich weniger als nicht so ganz. Es stimmt eigentlich so überhaupt nicht.
Sogar Drosten sagt's.
Ja, ja. Und womöglich ist es sogar so, dass alles sogar nur noch schlimmer wird durch die Impfung. Das kann man ja alles nicht... beziehungsweise man kann das ja nicht mehr ausschließen als Szenario. Spätestens dann ist natürlich endgültig Feierabend und dann wird der Pflegebereich nicht von heute auf morgen wie eine Bank, von der plötzlich alle Leute ihr Geld abheben wollen, aber dann wird der Pflegebereich definitiv komplett gegen die Wand gefahren. Und ja, vielleicht ist es gewollt. Das ist auch ein Thema, das wir heute Morgen hatten mit den beiden Kollegen. Die Frage, wenn es gewollt ist, wie sieht dann die Alternative aus? Also.
Die gibt es nicht. Das ist Privatfinanzierung.
Ja, das wäre ja schon eine Alternative.
Ja, ja,
nein,
gut.
Nein, ich meine,
ja, okay.
Nein, ich meine jetzt, entschuldige, ich glaube, ich muss das anders formulieren. Also jetzt nicht auf den Pflegebereich bezogen, sondern grundsätzlich. Jetzt wird ja zum Beispiel, klar, jetzt wird schon wieder diskutiert, ob nicht vielleicht doch ein Lockdown das Beste wäre, weil die letzten Lockdowns ja so wahnsinnig gut funktioniert haben. Und dementsprechend, kannst du davon ausgehen, dass jetzt unendlich viele Einzelhändler, die sich vielleicht irgendwie durchs Jahr gewurstelt haben und die jetzt darauf gehofft haben, bitte, bitte, gebt mir wenigstens das Weihnachtsgeschäft, dann verhungere ich noch nicht endgültig oder muss nicht endgültig Insolvenz anmelden, dass die jeden Abend mit Albträumen ins Bett gehen, die dann weiter geträumt werden, wenn sie eingeschlafen sind, mit der Vorstellung, womöglich jetzt tatsächlich noch ein Lockdown. Du kannst davon ausgehen, das wäre für einen Großteil des Einzelhandels, wäre das der endgültige Todesstoß. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, nur gut, okay, Amazon und Co. sind die, die davon profitieren. Vielleicht soll es so sein. Auf der anderen Seite, wenn das so weitergeht, frage ich mich, wo dann irgendwann überhaupt noch die Konsumenten herkommen sollen, die die Waren online bestellen.
Ja, ja, du hast recht. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns auf eine Ära einstellen müssen, in der es in Europa knallen wird. Ich will das Wort Bürgerkrieg nicht in den Mund nehmen, aber vielleicht läuft es darauf hinaus. Also du kannst gucken, wo du willst. Es ist nicht so, also es wird in den deutschen Medien gerne so dargestellt, als gäbe es sowas wie Impfgegner oder Querdenker, diese Begriffe, die es da gibt. Sowas gäbe es nur in Deutschland. Das ist nicht wahr. Das ist überall so. Ja. Es gibt überall kritische Leute im Ausland, weitaus mehr noch oft als hier. Es ist nicht so, dass die anderen Gesellschaften Europas einträchtig nebeneinander marschieren und sich da herauskämpfen. Es ist Potenzial da, es rumort und es kracht ja auch schon. Also in Holland gab es erst wieder Unruhen und so weiter. Mhm. Lass jetzt ein Lockdown kommen. Natürlich wird man es erstmal den Ungeimpften in die Schuhe schieben, da müssen wir damit leben. Also ich sag's jetzt einfach mal so, wir müssen damit leben. Ja, ich nehme das jetzt einfach mal so hin.
Ja.
Richtig finde ich es natürlich nicht. Dann werden viele Leute arbeitslos werden und du hast recht, die Sozialsysteme werden unter Umständen überlastet sein. Wer zahlt überhaupt noch ein? Vielleicht graben die auch gerade ihr eigenes Grab. Das ist ja das Problem, was ich von Anfang an damit hatte. Wir brauchen Politiker verdammt nochmal und keine Leute, die sich auf Virologen stützen oder auf Mediziner stützen. Oder schlimmer noch, und da sind wir wieder beim Thema Strukturen in einer demokratischen Gesellschaft, die sich auf ein Interview stützen, was irgendjemand für eine bucklige Zeitung in Ostbayern gegeben hat, und sagen, ja, müssen wir machen. Also wenn Montgomery der Passauer Zeitung ein Interview gibt, dann hast du prompt 5 Politiker, die dazu Stellung beziehen und die dann gleich sagen, ja, das müssen wir machen. Also die Passauer Zeitung ist schon ein bisschen was vom Verfassungsorgan in dem Land offenbar. Ja, oder Montgomery, der Weltärztepräsident. Wow, der letzte, der die Welt erobern wollte. Naja, gut.
Ja.
Naja, ja, und rede und, mich in Rage.
Wir bräuchten, aber du hast natürlich recht, wir bräuchten Politiker, die auch tatsächlich die Bevölkerung repräsentieren. Die haben wir nicht.
Und die strategisch politisch denken können.
Ja, und die auch demokratisch denken können. Wir
haben auch das natürlich.
Karrieristen, wir haben Verflechtungen und wir bräuchten darüber hinaus Medien, die nicht wie der Spiegel mal eben im Laufe von 3 Jahren, glaube ich, von der Bill Gates Stiftung 6 Millionen Dollar gespendet kriegen, von denen dann man auch nicht erwarten kann, dass sie jetzt irgendwie objektiv oder zumindest kritisch oder perspektivisch unterschiedliche Standpunkte einnehmen, berichten oder so. Das alles bräuchten wir. Das alles haben wir aber nicht. Deswegen habe ich ja schon, glaube ich, vor einem halben Jahr geschrieben, das System ist nicht mehr zu reformieren.
Nein, also, ist es auch
das
nicht.
Das ist es nicht. Es ist in den grundsätzlichen Strukturen. Jetzt kann ich es auch sagen. Ich sag's jetzt einfach mal. Ich habe nicht gewählt bei dieser Bundestagswahl.
Mein Gott.
Und man kann mir alles Mögliche unterstellen und sagen, dass das ja so wahnsinnig falsch sei und so weiter und so fort. Nehme ich alles zur Kenntnis, ist alles in Ordnung. Aber wenn ich sehe, was wir jetzt haben, fühle ich mich im Prinzip in meiner Entscheidung bestätigt. Aber das kann auch gerne diskutiert werden und da können wir auch, ich kenne die Argumente alle. Ich kenne sie alle inklusive des Arguments, das ich sogar noch am besten finde. Geh wählen, wähl irgendeine Kleinpartei. Wenn sie 0,5% bekommt, ist sie zumindest in der Parteienfinanzierung drin. Das fand ich noch ganz sympathisch, das Argument. Ansonsten, die ganzen anderen Argumente, ich kenne sie, sie überzeugen mich alle nicht mehr. Worauf ich hinaus wollte, ist aber was anderes. Und das ist tatsächlich, der Kapitalismus neigt ja zu gewissen Kreisläufen, die in der Vergangenheit meist dann mit Krisen und aus den Krisen hervorgehenden Kriegen beendet wurden. Danach lag alles in Schutt und Asche, musste wieder aufgebaut werden und das konnte wieder von vorne anfangen. Jetzt mal sehr verkürzt dargestellt. Und wenn wir sehen, wie die Weltwirtschaft, also nicht nur Deutschland, auch der europäische Raum und eben auch die globale Weltwirtschaft, in den letzten 10, 12, 15 Jahren, sagen wir mal, seit der letzten großen Finanzkrise und all dem, was dann noch dazwischen war, Griechenland-Rettung und weiß der Henker was nicht alles, wenn man sieht, wie dermaßen das den Bach runtergeht, dann ist es für mich tatsächlich kein verschwörungstheoretischer Gedanke mehr, sondern eher eine systembedingte Konsequenz, dass das System irgendwann an seine Grenzen stößt und dann, ich glaube, Klaus Schwab hat es so ausgedrückt, eine kreative Zerstörung einleiten muss. Und fast so kommt mir das Ganze jetzt vor. Denn um jetzt noch mal zurück auf unser Land und unsere Politiker zu kommen, jetzt ja auch wieder sowohl die alte als auch die neue Bundesregierung, beide regierend, beide Opposition, legen sich ja darauf fest, jetzt noch mal richtig die Zügel anzuziehen. Unabhängig von der epidemischen Lage wird jetzt ja irgendwie, ne, also die ganzen Maßnahmen müssen wir jetzt nicht nochmal aufzählen, aber kannst nicht mehr Bus und Bahn fahren ohne Testungen und so. Also das ist ja, die Arbeitswelt ist betroffen, dann eine mögliche Impfpflicht für Pflegekräfte. Das sind alles so destruktive Maßnahmen, das sind zerstörerische Maßnahmen, für die ich nur 2 Erklärungen habe. Es ist entweder komplette Dummheit oder es ist eine kalkulierte Zerstörung des Systems, so wie wir es jetzt haben. Das klingt jetzt wahnsinnig weltuntergangsbeschwörend. Aber tut mir leid, ich habe keine andere Idee mehr.
Ist es Dummheit oder Kalkül? Ich habe öfters Gespräche mit sehr guten Leuten, die mich dann auch sowas fragen. Ist es rhetorisch oder auch nicht? Ist das gewollt oder ist es Zufall und so weiter? Oder woher kommt das? Und meine Antwort ist meistens, es ist eine Mischung aus beiden, glaube ich. Es ist Kalkül und es ist auch Dummheit. Ja, ich bin ja nicht der Ansicht, also du hast recht, ich sehe es auch so. Vielleicht ist es so, dass man sagt, man kann kein Wachstum mehr generieren. Und es ist ganz gut, dass es jetzt so ist, wie es ist. Das kann man nutzen. Trotzdem glaube ich nicht, dass das alles von langer Hand geplant ist. Sowas glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Ja,
das ist eine Eigendynamik.
Ja, genau. Und das entwickelt eine Eigendynamik. Und in dieser Eigendynamik sind sowohl die Dummen als auch die Kalkülgesteuerten von einer gewissen Wichtigkeit. Ja? Und ich glaube, das ist immer so eine Mischung, die da in allem, was passiert in der Weltgeschichte, es ist immer eine Mischung aus verschiedenen Affekten, Attributen und Antriebsfedern. Und das erleben wir heute. Und ich könnte gar nicht sagen, ob da jetzt, was weiß ich, Söder, ist das Kalkül, ist das Dummheit oder so.
Ja, Söder ist bösartig. Also
das kommt auch, die kommen auch noch dazu. Die kommen auch noch dazu.
Also Söder ist für mich der bösartigste Politiker, den es seit Jahren gab.
Ja, es gibt da solche, ich sag's ja nicht so direkt, weil man möchte ja auch keinen Ärger haben und so. Aber es gibt da manche, die einen gewissen analen Charakter an den Tag legen. Also eine Kontrollsucht,
ja.
Das merkt man schon vielen an. Und da gibt's einige in den Landesparlamenten oder in den Landesregierungen und auch in der Bundesregierung, jetzt bin ich schon wieder, in welcher weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber in einer sucht's euch aus, das ist schon, also da sind viele anale Charakter drin. Und sie sehen sogar noch aus wie Arschlöcher, das kommt dazu.
Ja, ja. Wie hieß das Buch von Precht? Bin ich Bundesregierung und wenn ja, wie viele oder so, ne?
So, das war so, ja. Ja, ja, ja.
Also, ich wollte nochmal auf das Kalkül kurz zurück, weil ich glaube, da hast du einen wichtigen Punkt getroffen. Also Dummheit, also einem Weil zum Beispiel, du musst das ja nicht sagen, wenn du keinen Ärger haben willst, aber einem Weil zum Beispiel unterstelle ich im Wesentlichen Dummheit. Ein unglaubliches Maß an Dummheit, das reicht für zwei normalerweise. Bei anderen Leuten unterstelle ich Kalkül, aber tatsächlich glaube ich, dass die Klügsten dieser Leute haben sich bereichert, bis der Arzt kommt sozusagen.
Ja, ja, klar.
Bis es nicht mehr ging und haben dann irgendwann festgestellt, dass sie jetzt eigentlich ein Niveau überschritten haben, dass sie für den Systemerhalt besser nicht hätten überschreiten sollen. Aber dann ist es schon zu spät. Und dann kann man eigentlich nur zum Schluss kommen, okay, wir haben es versaut. Wir waren zu gierig. Wir haben den Hals einfach nicht voll gekriegt. Und jetzt stehen wir vor dem Scherbenhaufen. Und dementsprechend ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die uns jetzt bleibt, das Beste draus zu machen und aus der Katastrophe möglichst dann auch nochmal wieder Profit zu ziehen. Aber den Anspruch, die Katastrophe noch aufzuhalten, den haben wir nicht mehr, weil wir klug und strategisch genug sind, um zu verstehen, wann das auch gar nicht mehr funktioniert. Und das kann ich mir vorstellen.
Den hatten sie auch nie, denn ich will nicht sagen, dass kein Geld investiert wurde. Natürlich wurde das. Am Beginn der Krise hat man ja schon Milliarden locker gemacht. Man wollte Sachen verbessern. Aber der wesentliche Beitrag dazu, im Krankenhausbetrieb beispielsweise die Stimmung zu heben, das war der Applaus. Mhm. Die Pflegekräfte haben natürlich aus verschiedenen Töpfen Zahlungen bekommen. Aber es gibt Situationen, in denen ist das Geld halt auch nicht mehr unbedingt der Faktor. Zumal, also ich erlebe das oft, dass dann heißt, im Pflegebetrieb, da verdienen die Leute so wenig. Das ist bei Altenpflegern ganz oft so. In Krankenhausbetrieben, die könnten immer mehr verdienen und jeder nimmt auch gern mehr. Aber es ist tatsächlich nicht immer so schlecht bezahlt. Das Geld ist also immer, wenn man Pflegekräfte fragt, was hättest du denn gern besser, dann ist das Geld immer so an der dritter, vierter Stelle. Mhm. Im Wesentlichen ist es zu wenig Personal, zu viel Stress, keine Planungssicherheit. Mhm. Das sind so die Sachen. Ich muss ständig einspringen, heißt es dann.
Ja.
Ich muss ständig mein Wochenende, mein freies, das geplant war, muss ich aufgeben, um zum Dienst zu kommen. Natürlich die könnte
Dienstplan man, ist im Prinzip Makulatur.
Die, ne? Genau, es gibt Dienstpläne, die quasi, man kann sagen, mit einem Tag Vorlauf verändert werden. Das ist natürlich schlecht. Die Belastung im Pflegebetrieb ist auch immens. Das ist keine Frage. Keine Pflegekraft im Regelfall arbeitet bis zum 67. Lebensjahr. Hm. Ja, viele Pflegekräfte sind oft kränker als das Publikum, das kommt. Hm. Das ist ganz, ganz viel, was da im Argen liegt. Und mit ein bisschen Geld ist dem nicht beizukommen. Man hat Riesenprobleme, Nachwuchs zu generieren. Man holt ihn aus dem Ausland, den Nachwuchs. Also aus Polen kommt mittlerweile auch schon keiner mehr. Man holt die Leute aus allen Ecken der Welt. Hm. Die können dann kein Deutsch, sollen hier Pflegeausbildung machen. Das funktioniert alles nicht so gut. Es ist die eigene Jugend hier im Land, die macht keine Pflegeberufe mehr. Da gibt es nur ganz wenig, die das tun. Einfach weil der Anreiz nicht da ist. Und wie willst du junge Leute in einem Beruf, für einen Beruf faszinieren oder begeistern, die schon von Haus auf sagen, da muss ich dann am Wochenende arbeiten. Ich verstehe ich ja, man muss ja am Wochenende arbeiten, das muss ja abgedeckt sein. Und dann habe ich wenig Urlaub, ich habe keine Planungssicherheit und so weiter. Das machen die jungen Leute nicht. Und ehrlich, wenn mein Kind jetzt nochmal eine Ausbildung machen müsste und sie wird sagen, Tochter wird sagen, du, ich gehe in die Pflege. Da würde ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass sie das nicht tut. Denn das ist ein Selbstmordkommando auf Raten.
Ja. Ja, und das meine ich halt mit dem Kalkül und mit dieser Grenze, die dann irgendwann überschritten ist, weil du hast es ja auch selbst gesagt, es wird ja faktisch, Wertschätzung zum Beispiel ist auch so eine Geschichte, ne? Also, wenn, also, keine Ahnung, der Banker, der kriegt immer noch eine gewisse Wertschätzung oder, weiß ich nicht, andere Berufe. Wenn es heißt, du bist Führungskraft, oh, Führungskraft, wow, cool und so, ne? Wenn du sagst, du bist Pflegekraft, ach, Pflegekraft, du arme Sau. Das ist natürlich schon problematisch. Ja. Also, gesellschaftliche Wertschätzung ist neben einer guten Bezahlung, die definitiv natürlich auch eine Rolle spielt, aber gesellschaftliche Anerkennung, Wertschätzung und ja sogar Bewunderung, denn für mein Empfinden verdient diese Tätigkeit Bewunderung. Das ist aufopfernd, das ist selbstlos und
Ist mir zu romantisch.
Das ist mir jetzt aber egal. Das ist mein Standpunkt und ich habe 14 Jahre lang als Erzieher gearbeitet und ich habe viele Leute kennengelernt, die genau so auch als Erzieher gearbeitet haben. Ist jetzt nicht vergleichbar mit der Pflege, aber es ist durchaus auch ein harter Job zuweilen, je nachdem in welchem Bereich man arbeitet. Aber wie gesagt, es wird alles letztlich nicht gewertschätzt und es wird eben auch nicht durch ganz praktische Verbesserungen, ob es jetzt den Personalschlüssel angeht, die Arbeitszeiten, vernünftige Schichten, Erholungszeiten, Personalschlüssel habe ich schon gesagt, das wird alles nicht gemacht und da kann man natürlich jetzt einfach mal dann eben auch vielleicht zum Abschluss nochmal einen Blick nach vorne werfen, was ja definitiv die dominierende wirtschaftliche Macht global geworden ist. Das sind die digitalen Konzerne. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wirklich der Gedanke, der Plan, der ja auch nicht neu ist, ich erzähle da ja nichts irgendwie, was ich mir jetzt gerade ausgedacht habe, der Gedanke, der Plan tatsächlich der ist, in Zukunft lassen wir das Humanroboter erledigen.
Ja, natürlich. Es wird auch
die anders. Die können das, die werden nicht müde, die brauchen keine Pause, nichts dergleichen.
Es wird auch anders nicht gehen. Es ist in Deutschland wird ganz oft gesagt, Konservative sagen das auch gerne, aber auch Linke eigentlich. Aber so Pflegeroboter sind ja, also das ist ja so, das verstößt ja so ein bisschen gegen die Würde des Patienten.
Ach, vergiss es.
Ja, das ist das eine. Ich weiß nicht, so eine Pflegekraft hat auch Würde und es gehört zur Würde der Pflegekraft dazu, sich vielleicht nicht den Rücken krumm machen zu müssen und vielleicht nicht ständig laufen zu müssen von A nach B, von C nach D und so weiter. Das hat auch was mit Würde zu tun. Derjenige, der die Arbeit macht, hat auch Würde. Das wird immer gern vergessen, weil Leute, die arbeiten, werden in dieser Gesellschaft immer als Idioten angesehen. Ja. Das kommt dazu, ja. Also nein, das wird auf Pflegeroboter hinauslaufen, früher oder später sowieso.
Ja. Das denke ich nämlich auch. Also, ja. Aber gut, okay, dann fällt natürlich dann irgendwann auch ein Berufszweig komplett weg. Andere Berufszweige werden auch wegfallen. Sicherlich kommen auch neue
dazu. Es wird ihn schon geben, dann, so für spezielle Sachen und so.
Ja. Experten dann, ne? Also,
ja, also Funktionspflege, das sind dann die Pflegekräfte, die in einer gewissen Fachrichtung arbeiten, die also nicht im Stationsbetrieb mit involviert sind.
Ja, Qualitätsmanager, ja. ITler und so, die werden natürlich alle gebraucht, das ist ja gar keine Frage. Aber das ist ja nicht zu vergleichen mit der Personaldecke, die jetzt benötigt wird. Nein. Und die ja noch lange nicht besetzt ist. Also das ist ja ein Teil des Problems. Also ich denke, es wird viel auf Digitalisierung auch im Pflegebereich und nicht nur im Pflegebereich hinauslaufen. Dann ist aber tatsächlich irgendwann die Frage, wie soll das Prinzip der Konsumgesellschaft noch funktionieren? Und da bin ich inzwischen wirklich skeptisch geworden inzwischen. Mittlerweile. Ja, aber gut, das ist ein anderes Thema, das führt jetzt zu weit. Ich schlage vor, wir machen an der Stelle Schluss. Wir haben jetzt unsere Stunde wieder voll.
Ja.
Ich fand es sehr spannend, mit dir zu sprechen.
Ja, ich auch mit dir, aber das weißt du doch.
Ja, aber heute fand ich es irgendwie, weiß ich auch nicht, besonders spannend vielleicht.
Ach ja.
Ich weiß es
nicht. Du willst was von mir, gell?
Ich weiß. Nein, das ist vielleicht auch der neue Podcast-Name. Das, ich weiß nicht, das.
Ja, wie war der gleich wieder? Krankenhausneurotiker.
Wollen wir noch, was haben wir noch? In eigener Sache haben wir da noch was? Ja, mir fällt was ein.
Ja, was denn?
Oh, Livestream.
Scheiße, ja.
Ja. Wir hatten gesagt, im November machen wir einen Livestream.
Ja, der November ist ja fast schon wieder vorbei. Du, wir machen einen im Dezember, aber wirklich, zum Nikolaustag. Nee, das ist das.
Zum Kanzlerkürtag sozusagen.
Das wäre eine Idee.
Ja.
So um den Dreh. Wir lassen es mal vage. Um den Dreh, Kanzler, ja. Das ist ja am Nikolaustag, oder?
Das ist geplant, also man hört es immer wieder, aber es ist ja, was geplant ist, heißt ja erstmal gar nichts, das wissen wir ja inzwischen.
Ja, aber ich weiß nicht, Nikolaus, da verbinde ich, dass ich was aus dem Sack bekomme und nicht, dass mir was auf den Sack geht.
Nein, da geht's nicht um Säcke, da geht's auch um Schuhe, die Folge
stimmt. Doch, es geht um Säcke, es geht meistens um alte Säcke.
Ja, es kommt aus dem Sack in den Schuh, ja.
Ja.
Das stimmt. Okay, machen wir im Dezember, versprochen. Und wenn wir uns bis Anfang Dezember nicht gerührt haben oder da keine Ankündigung gemacht haben, dann schreibt uns bitte böse Mails. Ihr müsst uns nicht zu Hause besuchen, aber schreibt uns böse Mails, in denen ihr darauf hinweist, was für Arschlöcher wir sind, weil wir es jetzt immer noch nicht. Und Thema würde ich tatsächlich sagen, das passt auch ganz gut zu dem letzten kleinen Block in Richtung Digitalisierung, über den wir gesprochen haben.
Ich weiß schon, was kommt.
Ja, Thema dann gerne, es wurde ja vorgeschlagen von den Teilnehmern des letzten Livestreams, das bedingungslose Grundeinkommen. Das dann als Schwerpunktthema. Ja, das war
Wir müssten natürlich noch einen Experten einladen, weil du weißt ja, ohne Experten kann man über nichts reden.
Genau, und an der Stelle möchte ich kurz erwidern, nein, machen wir nicht.
Ach so, das war schon. Ja, nein, ich bin ja der Experte.
Ach so, okay, ja. Ich auch.
Ja, ja.
Ich bin jetzt noch mehr Experte als vor einem halben Jahr. Ich habe mich ein bisschen nochmal mit dem Grundeinkommen beschäftigt und denke, dass das tödlich ist. Aber das klären wir dann.
Ja, das sehe ich auch so. Aber also Befürworter des Grundeinkommens gerne willkommen.
Ja.
Aber nicht beleidigt sein.
Auch Unsicherheit. Also Leute, die, ich habe ja gehört, das sei eine gute Idee, aber ich weiß gar nicht, ich hätte ganz gerne vielleicht auch mal ein paar Argumente von der anderen Seite. Dafür sind wir dann gerne da und machen das auch ganz harmonisch gepflegt.
Das stimmt. Wer natürlich als Argument nur hat, ich bin für Grundeinkommen, ihr Arschlöcher, der darf ruhig dabei sein, aber bitte nicht wundern, wenn wir da vielleicht dann nicht so sehr in Medias Res gehen.
Ja gut, aber wir machen das ja nicht auf Twitter, sondern per Livestream, und wir haben ja insbesondere beim letzten Livestream nochmal viele Grüße an alle, die dabei mitgemacht haben. Das waren ja doch einige mehr als beim ersten Mal, und es war eine sehr, sehr angenehme Runde, finde ich. Und ich freue mich tatsächlich auch schon auf den nächsten. Auf der anderen Seite ist es eben so, wir haben wirklich, wirklich viel zu tun, und das ein oder andere bleibt dann mehr oder weniger liegen. Aber wir geloben Besserung. Im Dezember gibt's unseren Livestream. In dem Zusammenhang, wir werden künftig auch, aber das wird in diesem Jahr definitiv nichts mehr, bei Twitch mal unser Glück versuchen. Das wurde uns herangetragen von einem Leser oder Hörer, der meinte, dass Twitch wohl eine ganz gute Sache sei. Ich habe das auch schon ein paar Mal gehört und hatte aber bisher Berührungsängste, werde mich aber wahrscheinlich zwischen den Jahren mal mit Twitch beschäftigen.
Ach, das ist schön, dass du das machst.
Natürlich mache ich das, du machst das ja nicht. Ja.
Nein, ich dachte immer, das sei eine Sendung auf ProSieben, aber das war ja Switch. das stimmt, wir haben viel zu tun. Wir möchten darauf hinweisen, dass man uns unterstützen kann auf üblichem Wege der Überweisung. Wir rücken auch unsere Kontodaten ganz gerne raus. Wir sind dann, Datenschutz führt manchmal viel zu weit. Wir können aber auch über PayPal Geld entgegennehmen, und wir haben Steady, das uns, wie soll ich sagen, unterstützt, indem ihr dort etwas einzahlt. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht machen.
Genau.
Aber ich will's gesagt haben.
Genau. Es wird im Übrigen noch eine zusätzliche Möglichkeit geben, im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen wahrscheinlich, also recht schnell, bald schon. Und das ist eine Unterstützung. Wir sind im Gespräch. Wir sind in Gesprächen gewesen in sehr positiven Gesprächen gewesen mit dem Harlekin Shop. Die ein oder anderen von euch kennen den vielleicht. Die verkaufen T-Shirts, Sweater, Caps, Tassen und vielerlei mehr. Und da bekommen wir eine eigene Kollektion. Und das geben wir dann auch nochmal bekannt, natürlich im Blog und möglicherweise auch als Video mit ein paar Bildern oder so. Das heißt, man kann demnächst auch, wenn man denn möchte, auch durchaus hochwertige Kleidung oder Caps, Tassen, was auch immer, bestellen mit entweder unserem Logo, unserem ganz funkelnagelneuen Podcast-Logo oder eben auch mit kleinen Sinnsprüchen, die wir mit dem Shop besprochen haben, die dann auch in die Kollektion einfließen. Das heißt, wir bekommen natürlich einen Teil des Verkaufserlöses ab. Und der andere Teil geht an den Shop und dem gönnen wir das auch von ganzem Herzen, denn die ganze Produktion, das Design, der Vertrieb, die ganze Logistik, Rückläuferbearbeitung, das ist ein wahnsinniger Stress, weswegen wir auch bisher von dieser Idee Abstand genommen haben. Und jetzt können wir uns da in ein Modell begeben, das wir höchst sympathisch finden und ihr vielleicht auch.
Ja, also ich glaube, das wird euch gefallen. Das ist wirklich, sieht wirklich sehr professionell aus. Das sage ich jetzt nicht, weil das unser Logo ist und so. Das ist wirklich so. Überhaupt werden wir uns demnächst dann ein bisschen aufhübschen, sage ich es mal so. Unser Blog wird ein bisschen anders aussehen. Nicht in den Funktionen, nicht in der Aufteilung, aber in der Ästhetik. Ich weiß, dass es dann üblicherweise viel Gejammer gibt. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Zuspruch. Das wäre ganz nett. Inhaltlich wird sich nichts ändern. Wir bleiben die gleichen Arschlöcher wie vorher.
Richtig, genau.
Richtig. In diesem Sinne?
Ja, denke ich, haben wir es. Noch was über uns im eigenen Sinne?
Im eigenen Sinne. Nein, nicht mehr heute. Das sparen wir uns für demnächst auf.
Genau.
Weil ich möchte jetzt noch Fleisch essen.
Ja. Isst du Fleisch? Ich werde mich an die Nachbearbeitung des Podcasts machen. Und
so ist das eine wunderbare Aufteilung, die wir beide haben.
Richtig, du isst, ich arbeite.
Ich lokulisch und du als mein Sklave.
Ja, ich brauche das ja auch. Ne? Also,
ja,
herzlichen Dank fürs Zuhören nach da draußen. Ich soll dich übrigens von meiner Frau grüßen, Roberto.
Ja, ich würde sagen, ich dich von meiner auch. Sie hat zwar nichts gesagt, aber sie würde es sagen, wenn ich ihr sage, dass es zu sagen hat.
Ja, und meine Frau will darüber hinaus auch deine grüßen. Sie hat gesagt, ich soll das auf jeden Fall irgendwann im Podcast unterbringen. Das habe ich jetzt gemacht.
Grüße an alle, so sagen
Grüße
wir
Grüße an alle nach da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann vielleicht mit nur einer Bundesregierung. Wir werden sehen.
Naja, man kann hoffen.
Genau. Tschüss. Ciao. We'll be right back.